Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Das anarchistische Radio Berlin präsentiert euch den libertären Monatsrückblick auf den Oktober 2024. Wir reisen dieses Mal nach Asien, nämlich nach Bangladesch, und schauen auf dem Rückweg in Hamburg vorbei, wo vor kurzem der Refused-Kongress stattgefunden hat. Wir haben es leider nicht geschafft, einen längeren Nachrichtenblock für euch zu bauen. Deswegen nur drei Sachen in Kurzform. In Athen wurden bei einer Bombenexplosion ein anarchistischer Genosse getötet und eine weitere Genossin schwer verletzt. Rest in Power, Kyriakos. Gute Besserung und viel Glück den anderen verletzten und gefangenen FreundInnen. Am 10. November gibt's in Bethanien in Berlin ein antikoloniales Filmfestival. Los geht's um 11.30 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Und im neuen Jahr kommt die elektronische PatientInnenakte. Wenn ihr nicht wollt, dass eure medizinischen Daten auf zentralen Servern gespeichert werden, solltet ihr dringend bei eurer Krankenkasse Widerspruch einlegen. Wir packen euch dazu einen Link in die Shownotes. Außerdem noch was in eigener Sache. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns mitmacht. Schreibt uns einfach eine Mail an aradio-berlin@riser.net. Jetzt aber ab nach Asien. In Bangladesch war in den letzten Monaten nämlich einiges los. Wir haben mit einer Expertin für das Land gesprochen.
In Bangladesch war in den letzten Monaten einiges los. Nach mehr als 15 Jahren an der Macht ist Sheikh Hasina am 5. August zurückgetreten. Bevor wir jetzt inhaltlich tiefer einsteigen, stell dich doch mal bitte kurz vor und sag, was dich konkret mit dem Land verbindet.
Ich bin Mascha und ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Bangladesch. Ich war das erste Mal 2007, 2008 in Bangladesch. Und seit grob ungefähr 2011 beschäftige ich mich in wissenschaftlicher Hinsicht mit Bangladesch, habe zur Parteipolitik und zu Säkularismus und auch zu Atheismus in Bangladesch geforscht und würde jetzt aber heute auch eher hier als Privatperson sprechen und nicht so sehr als Forscherin, weil ich natürlich nicht zu den aktuellen Geschehnissen forsche. Aber ich bin natürlich mit einigen Leuten im Kontakt und beschäftige mich sehr intensiv mit, was gerade in Bangladesch passiert.
Bangladesch als Land ist ja hier in Deutschland eher selten in den Medien. Wenn es Proteste gibt, dann hört man immer sehr viel. Danach wird es meistens eher wieder still, so wie jetzt gerade. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt den Podcast hören, über die Situation überhaupt nicht Bescheid wissen. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben über die Geschehnisse, damit wir dann später vielleicht nochmal auf ein paar Sachen zurückkommen können?
Jetzt gerade hat sich der Rücktritt von Sheikh Hasina am 5. August entzürnt an den Quotenprotesten. Dazu sage ich später bestimmt auch noch mal mehr. Es haben Leute protestiert gegen die Quotenregelung für Regierungsjobs. Das war so der Hauptpunkt, an dem sich das entzündet hat. Was halt nicht heißt, dass es die Hauptursache für die Proteste gibt, weil es schon lange einfach nur Unzufriedenheit gab. Also 15 Jahre lang hat Sheikh Hasina regiert und zwar schon mehrfach jetzt nicht mit legitimierten demokratischen Wahlen. Und das hat natürlich zu großen Unzufriedenheiten geführt in der Bevölkerung. Und die Quotenproteste haben eben das Ganze nun zum Umkippen gebracht. Es waren nicht die Quotenproteste alleine, sondern auch, was dann mit den Protesten passiert ist. Es sind eben dann bei den Protesten sehr viele der protestierenden Studierenden ermordet worden von Regierungsanhängern und auch der Polizei. Und das hat dann die breite Bevölkerung noch mal mehr mobilisiert, sozusagen gegen die Regierung an sich. Genau, das hat dann eben zu so einer starken Unterstützung in der Bevölkerung geführt, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gab, Sheikh Hasina an der Macht zu halten. Das Militär hat dann irgendwann quasi übernommen und Sheikh Hasina hat vom Militär die Möglichkeit bekommen, mit einem Helikopter aus dem Land auszufliegen. Also sie ist geflohen aus dem Land, sonst wäre bestimmt auch noch Schlimmeres passiert. Sie ist dann nach Indien geflogen. Es war sozusagen auch die allgemeine Auffassung, dass sie eigentlich nach Großbritannien wollte. Großbritannien hat aber sehr schnell signalisiert, dass sie dann direkt hätte nach Großbritannien kommen müssten und sie nur als Asylland in Frage kommen, wenn sie das Erstland sind. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen unklar, was langfristig passiert, aber derzeit ist Sheikh Hasina in Indien Und nachdem Sheikh Hasina dann zurückgetreten ist, hat sich so der Zorn auf sie auch total entladen. Also ihr Haus, das Haus auch ihres Vaters, der erste Präsident Bangladeschs war, ist dann geplündert worden und demoliert worden. Und all dieses sozusagen ist in Sofia passiert. Leute haben Trophäen aus dem Haus mitgenommen und so weiter. Und sehr schnell hat das Militär versucht, eine zivile Übergangsregierung zu finden. Also das Militär hat das alles übernommen, aber es gibt jetzt keine Militärregierung, wie man das in vielen Ländern kennt, dass man dann sozusagen so eine Militärjunta hat, die da irgendwie regiert, sondern das Militär hat sofort eine zivile Übergangsregierung eingesetzt. Das hat eine lange Vergangenheit in Bangladesch. Also wir hatten auch 2007, 2008, 2 Jahre lang eine militärgestützte Übergangsregierung. Und historisch gab es auch immer die Forderung, dass die Wahlen unter einer zivilen Regierung, einer Übergangsregierung stattfinden, dann begrenzt auf 3 Monate. Und das Militär hat jetzt eben Yunus eingesetzt, der ja auch 2007 den Friedensnobelpreis für seine Mikrokredite bekommen hat, der international extrem viel Unterstützung hat, sehr gut vernetzt ist, dadurch sicher auch gut geeignet ist, der auch nicht so einschlägig parteipolitisch verortet ist wie manche anderen Leute, die vielleicht in Frage kämen. Und der aber eben auch extrem unter der Awami League gelitten hat. Also der in den letzten Jahren sehr viel Repression von der Awami League erfahren hat und dadurch eben sich sehr gut jetzt legitimieren kann, wo der ganze Zorn sich gegen die Awami League richtet. Der korrigiert auch nicht alleine, sondern hat ein Komitee ernannt, dass der gemischt ist mit sehr unterschiedlichen Menschen, die daran teilnehmen, mit zivilen Akteuren, die aber auch unterschiedlich stark zivil und teilweise auch eher Richtung parteipolitisch sind, wo eben auch Leute sind, sehr starke Verbindungen zu islamischen Parteien oder der sogenannten Hefajat hat, was eine Partei von so, keine Partei, eine Bewegung, eine Organisation ist, wo sich so Madrasa, also muslimische Schulen versammeln und die in den letzten Jahren immer relativ viel politische Macht hatte, ohne selbst eine Partei zu sein, hat aber auch zum Beispiel Studierende mit in dieses Komitee reingeholt. Genau, also es ist so sehr durchmischt, was da für Menschen drin sind und die sind jetzt erstmal an der Macht und zu weiteren Sachen, was jetzt gerade alles passiert, können wir ja später nochmal kommen.
Es ist erstmal überraschend, dass so eine eigentlich so eine bürokratische Frage, so eine Kurdenfrage, so viele Menschen mobilisieren kann. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, warum das so wichtig ist?
Genau, also erstmal ist vielleicht irgendwie wichtig zu verstehen, dass Quoten in Südasien eine lange Vergangenheit haben. Also das kennt man auch aus Indien, wo es so Quoten gibt für verschiedene Kasten. Das zum Beispiel, ja, so Dalits, sogenannte irgendwie Unberührbare, hat man die früher genannt, dass die dann halt durch Quoten verbesserten Zugang zu Regierungsjobs bekommen. Und in Bangladesch gibt es das eben auch. Also das gibt es einmal für Frauen, dann gibt es das für indigene Minderheiten, die benachteiligt sind. Dann gibt es das für benachteiligte Distrikte innerhalb von Bangladesch. Und das sind alles nicht so sehr die Quoten, die da die Probleme hervorgerufen haben, sondern es gab in Bangladesch 30% aller Regierungsjobs reserviert für Nachfahren der Unabhängigkeitskrieger, also derjenigen, die 1971 für die Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan gekämpft haben. Also 1947 ist ja Britisch-Indien in 2 Teile geteilt worden, einmal Indien und einmal Pakistan. Und Pakistan war dann eben 2 Teile mit 2000 Kilometer dazwischen. Ne? Westpakistan, was heute Pakistan ist, und Ostpakistan, was heute Bangladesch ist. Das heutige Bangladesch ist dann eben 1971 von Pakistan unabhängig geworden. Und der erste Präsident war eben auch der Vater von Sheikh Hasina. Und die ganze Awami League und Sheikh Hasina hat immer sehr viel sozusagen kapitalisiert, dass sie die Unabhängigkeit Bangladeschs hervorgerufen haben. Und deswegen ist diese Quote so stark mit ihrer Partei auch verbunden. Und man denkt, dass vor allen Dingen Leute aus ihrer Partei Vorteile aus dieser Quote ziehen. Und die Leute, die jetzt gegen die Quotenregelung waren, hatten da sehr unterschiedliche Begründungen für. Also es gibt sicher welche, die einfach an sich gegen die Awami League sind und dann sagen, es bevorteilt nur die Awami League und deswegen muss die Quote weg. Und es gibt sicher viele junge Leute, die sagen, naja, also man ist gar nicht irgendwie gegen die Awami League oder den Unabhängigkeitskrieg und das ist alles gar nicht das Problem, aber es sind 56% aller Regierungsjobs über Quoten geregelt. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch einen ganz kleinen Anteil, der rein über Leistung vergeben wird. Und das frustriert Leute. Und die Quote wurde eben auch, also diese 30%-Quote für die Unabhängigkeitskämpfer, wurde eben 1972 eingeführt und war damals ja gedacht für die Leute, die wirklich unmittelbar für die Unabhängigkeit Bangladesch gekämpft haben. Und heutzutage sind es ja oft die Enkelkinder, wo man eben sagen kann, ja, wer profitiert da eigentlich jetzt noch und sozusagen ist es noch zeitgemäß. Das war auch nicht das erste Mal, dass die Quotenregelung kritisiert wurde. Also es gab 2013 eine kurze Episode, in der das thematisiert wurde, wo es eh politisch sehr unruhig war. 2018 ist es nochmal als großes Thema aufgekeimt, was auch der Regierung damals schon hätte sehr gefährlich werden können. Und damals hat Sheikh Hasina eben darauf reagiert, dass sie gesagt hat, okay, dann setzen wir jetzt die Quoten aus. Und damit war dann auch die Bewegung gestorben. Und 2024 ist es eben passiert, dass nicht Sheikh Hasina dieses Thema wieder angefasst hat, sondern dass das Supreme Court gesagt hat, diese Aussetzung der Quotenregelung, also dass man sie jetzt gerade nicht mehr anwendet, sie aber immer noch in Kraft ist, das war unrechtmäßig und sie muss wieder angewendet werden. Und das hat so viele Proteste auch entzündet, weil man angenommen hat, dass es das Supreme Court gar nicht selber gesagt hat, sondern dass das eigentlich auch politisch motiviert war und eine Instruktion von der Regierung an das Supreme Court oder ein vielleicht auch vorauseilender Gehorsam von Supreme Court RichterInnen, so dass man halt relativ schnell dann die Proteste wieder hatte. Es war dann zeitlich so, dass es erstmal Eid-Feiertage, also große muslimische Feiertage, in Bangladesch sind ja 90% der Bevölkerung Muslime, gegeben hat und das ist dadurch etwas zeitversetzt war und die Proteste dann erst relativ spät größer wurden, aber dann eben auch ganz schnell. Und das hat eben verschiedene Gründe. Also das eine hatte ich schon so ein bisschen gesagt, dass die Quotenbewegung eben nicht sozusagen allein als Thema mobilisiert hat, sondern man schon lange erwartet hat, dass Sheikh Hasina irgendwann so eine ihr autokratisches Regieren einfach nicht mehr aufrechthalten kann und es mal eine Veränderung braucht. Insbesondere nach den Wahlen, die im Dezember 2023 stattgefunden haben, war eben die Zufriedenheit in der Bevölkerung extrem gering. Die Opposition hatte die Wahlen boykottiert. Es hat dann ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung überhaupt zu den Wahlen gegangen, weil viele gesagt haben, naja, sind ja hier alles gar keine richtigen Wahlen. Das waren auch die Erfahrungen mit den Wahlen zuvor, dass es viel Wahlbetrug gab. Und aus diesem Grund heraus sind dann eben viele Menschen zur letzten Wahl dann gar nicht mehr gegangen. Und es gab eben eine ganz große Unzufriedenheit damit, wie die politische Situation ist. Nicht nur ein Mangel an Demokratie, sondern auch so ein Mangel von, man kann nichts mehr sagen. Es sozusagen, egal was man sagt, es kann gegen einen verwendet werden. Das ist sozusagen dieses, man muss immer vorsichtig sein, was man sagt und alles kann gegen einen verwendet werden und Parteimacht ist so wichtig. Damit gab es insgesamt so sehr große Unzufriedenheiten von breiten Bevölkerungsmassen. Das würde ich sagen, zum Teil sind auch die Leute, die aktiv Awami League, also die Partei der Sheikh Hasina, unterstützt haben und da aktiv waren, selbst die Leute waren zum Teil unzufrieden mit dieser sehr repressiven Situation. Und diese Unzufriedenheit hat sich dann eben an den Quoten entladen, ohne dass jetzt für alle dieses Thema, glaube ich, so zentral war. Und dadurch, dass dann eben mehrere Menschen bei den Protesten gestorben sind, hat man, also das hat ja auch eine ganz andere emotionale Kraft gehabt als nur das bürokratische Thema an sich. Und Sheikh Hasina hat eben auch nicht sehr besonders gut auf diese oder geschickt auf diese Proteste reagiert, Sie hatte relativ früh mit einem Briefing der Repräsentanten der Studierendenprotesten, der Quotenproteste, in einem Treffen gesagt, sozusagen sich weiterhin für die Quoten ausgesprochen und gesagt, sollen sonst die Kinder der Razaka die Regierungsjobs bekommen. Und Razaka ist ein Begriff, der in Bangladesch verwendet wird, um die Kriegsverbrecher zu benennen, also derjenigen Bangladeschis, die 1971 mit Pakistan kollaboriert haben und da auch sozusagen dazu beigetragen haben, dass so viele Menschen in dem Krieg gestorben sind. Und der hat sich aber in den letzten Jahren oder man kann schon sagen Jahrzehnten eben als ein Begriff weiterentwickelt, den die Awami League immer benutzt habe, um jegliche Form der politischen Opposition zu delegitimieren. Also immer, wenn man irgendwas gesagt hat, was regierungskritisch war oder potenziell gefährlich für die Regierung, war ganz schnell das Argument, ah, das ist ein Razaka, ein Kriegsverbrecher. Und die Bewegung hat dann relativ schnell nach diesem Gespräch diesen Begriff aufgenommen und umgekehrt und hat gesagt, also ein Slogan von der Bewegung, Studierendenbewegung, war dann eben, ich bin Razaka, du bist Razaka, wer sagt das? Die Diktatorin Sheikh Hasina. Und das hat, denke ich, mit so vielen Menschen resoniert, weil das mit dieser Unzufriedenheit, dass man sich nicht frei äußern kann und dass so alles Mögliche gegen einen verwendet werden kann und man dann sozusagen politisch legitimiert und damit auch unterdrückt wird. Also dieses Gefühl hat das so ganz stark angesprochen bei ganz vielen Menschen. Und das hat, denke ich, die Mobilisierung, also das Mobilisierungspotenzial ganz stark befeuert. Also ich würde sagen, das war ein sehr großer Faktor auch da drin.
Das ist ja super spannend. Kannst du was dazu sagen, welche Rolle überhaupt soziale Bewegungen in Bangladesch haben und soziale Proteste allgemein?
Genau, Bangladesch ist eigentlich historisch schon sehr bekannt für eine aktive Zivilgesellschaft. Ist natürlich immer die Frage, was man unter Zivilgesellschaft versteht, aber eine sehr aktive Presse, sehr viele soziale Bewegungen aus der Bevölkerung. Schon während der Kolonialzeit war Bengalen, also das schließt ja den heutigen Teil von Indien, Westbengalen mit ein. Das war so das intellektuelle Zentrum, aus dem auch ganz viel antikolonialer Widerstand kam. Und 1905 hat ja die britische Kolonialregierung auch deswegen versucht, Bengalen zu teilen, weil sie einen mehrheitlich muslimischen Teil und mehrheitlichen Hindu-Teil wollten. Vor allen Dingen auch, um den antikolonialen Widerstand zu brechen. Und das war entlang der Grenze, die jetzt heute auch die Landesgrenze ist. Und 1905 hat es dagegen zum Beispiel so starken Widerstand gegeben, dass die Regierung, also die britische Kolonialregierung, das dann 1911 wieder rückgängig gemacht hat. Also schon da hatte man zum Beispiel ganz starke Proteste, und Protesttraditionen, auf die bis heute zurückgegriffen wird, wo Lieder, die damals entstanden sind, zum Beispiel weiterhin aufgenommen werden. Und man hat aber auch so einen Kampf zwischen Hindus und Muslimen eben aus dieser Zeit. Also die Zwei-Staaten-Lösung, die die britische Regierung dann eben vorgeschlagen hat, die zur Teilung Indiens in Pakistan und Bangladesch geführt hat, die hat eben auch sozusagen, zieht sich dadurch diese Geschichte und es zieht sich durch die Geschichte Bangladesch nach der Unabhängigkeit. Und man hat da eben verschiedene Bewegungen in Bangladesch, wo es auch oft um die Frage geht, wie säkular soll der Staat sein oder wie stark soll Islam eine Rolle spielen. Man hat sich ja von Pakistan auch abgespalten, weil das eben ein islamischer Staat war, aber eben auch, weil man als Ostpakistan nicht so richtig gesehen wurde. Und in dieser Zeit haben eben wiederholt verschiedene Bewegungen eine Rolle gespielt, also zur Unabhängigkeit 1905, sozusagen zur Teilung Bengalens, dann bei der Teilung Indiens gab es natürlich auch ganz viele soziale Bewegungen. 1952 gab es eine große Sprachbewegung, wo die Bevölkerung verlangt hat von der westpakistanischen Regierung, dass Bengalen eine der Landessprachen wird. Die Unabhängigkeitsbewegung 1971 war natürlich eine breit getragene gesellschaftliche Bewegung. Und auch nach der Unabhängigkeit gab es wiederholt große Bewegungen, die ja auch zu sowas wie friedlichen Revolutionen geführt haben. Also insbesondere 1990, was hier auch nicht so überraschend ist, dass 1990 passiert ist, nach einer sehr langen autokratischen Phase gab es so eine friedliche demokratische Revolution, die dann zu Wahlen geführt hat und eben zu einem ganz neuen politischen Handeln. Genau, es gab immer wiederkehrende Wellen, was allerdings die Sache sehr verkompliziert ist, dass eben so Themen wie eben Konflikte zwischen Hindus und Muslimen und welche Rolle säkularer Nationalismus oder islambasierter Nationalismus einnehmen sollen, eben immer wieder im Weg stehen, um sozusagen andere soziale Themen voranzubringen. Und eben auch parteipolitische Kämpfe. Also die Awami League war ja jetzt sehr lange autokratisch an der Macht, aber davor gab es immer einen Wechsel zwischen zwei Hauptallianzen. Das eine war die Awami League angeführte Allianz und das andere ist die von der Bangladesh Nationalist Party BNP angeführte Allianz, die auch mit der Jamaat-e Islami koaliert hat. Und das ist ein sehr tiefgehender Kampf, weil in Bangladesch alle sozialen Sphären, die oft gar nicht politisch gesehen werden, von diesen parteipolitischen Strukturen durchzogen sind. Man wird immer irgendwie dem einen oder dem anderen Lager zugeordnet. Also um mal so ein Beispiel zu machen, ist es so, dass an der Universität die Studierenden sehr häufig die eine oder die andere Partei unterstützen und man das weiß. Oder auch die Professorinnen und Dozentinnen einer Universität in diese zwei parteipolitischen Lager sozusagen hinzugeordnet werden, ohne dass sie aktive ParteipolitikerInnen sind. Aber man weiß sozusagen, wo sie stehen und ob sie der einen oder der anderen Partei zugehören. Und es ist wirklich eher so eine Zugehörigkeit als eine reine ideologische Differenz. Und über diese parteipolitischen Lager laufen auch sehr viele Ressourcen. Also immer wenn die Awami League an der Macht ist, ist es zum Beispiel für Angehörige der BNP oder der Jamaat-e Islami schwierig, bestimmte Regierungsjobs zu bekommen oder auch bestimmte Genehmigungen zu bekommen. Und so weiter. Also es zieht sich durch sehr, sehr viele Sachen durch. Es ist viel schwieriger, eine Rechtssicherheit zu bekommen und sozusagen einen bestimmten Schutz vom Staat. Also sozusagen für so viele Menschen in so vielen Bereichen diese Parteizugehörigkeit so wichtig ist, ist es für alle sozialen Bewegungen, die sich außerhalb dieser Lager bewegen wollen, sehr schwer, sich dem zu entziehen. Und das sieht man auch in dem aktuellen Konflikt. Also viele der Studierenden wollen sicher ein ganz neues System. Also sie wollen eigentlich gar kein System, wo Parteizugehörigkeit so wichtig ist und haben ja auch ihre Hauptsozialisationszeit eigentlich nur unter der Awami League gesehen, haben gar keine andere Regierung gesehen und haben aber, glaube ich, Utopien, die viel mehr nach einem Rechtsstaat, der unparteiischer ist, strukturiert ist. Es gibt sicher auch viele ältere linke Politiker, die genau sowas sozusagen wollen. Und es gibt gleichzeitig aber auch in den aktuellen Konflikten und Protesten haben parteipolitische Kräfte der Opposition, die jetzt so lange unterdrückt war, eine ganz große Rolle gespielt, um das weiter zu befeuern und sind jetzt auch starke Akteure. Und die haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass sie wieder zum Zug kommen und sozusagen die Zeit, die sie jetzt unterdrückt wurden, wieder aufholen können. Und das sind ja ganz unterschiedliche Anliegen, die da haben, also entweder wieder an die Macht zu kommen oder ein ganz anderes politisches System. Und da sieht man eben, dass es halt schwer ist für diese sozialen Bewegungen, die oft zu großen Umbrüchen geführt haben in Bangladesch, dann einen systemischen Umbruch herbeizuführen und die Sachen, für die man dachte, man einsteht, dann auch wirklich umzusetzen.
Aber du hast gerade gesagt, dass es für soziale Bewegung schwierig ist, auch sich von diesen parteipolitischen Fragen oft zu lösen. Anarchistinnen sind ja dafür bekannt, dass sie auf Parteipolitik wenig geben. Gibt es denn auch Anarchistinnen in Bangladesch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich sind mir da jetzt keine bekannt, keine anarchistischen Gruppen. Dass ich die nicht kenne, heißt natürlich nicht, dass es die gar nicht geben kann, weil ich kenne ja nicht alle Leute in Bangladesch. Ich habe auch geforscht, hauptsächlich in Sylhet und in ländlichen Regionen. Das heißt, kann sein, dass es sowas in Dhaka gibt. Ich glaube aber, in jedem Fall bin ich mir sicher, dass es in der breiten Politik und für die sozialen Bewegungen haben anarchistische Ideen oder Gruppierungen keine große Rolle gespielt. Wenngleich auch kommunistische Gruppen auf jeden Fall in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt haben und auch heute eine marginale, aber nicht unsignifikante Rolle spielen. Und ich denke, dass sozusagen anarchistische Ideen jetzt nicht so viel Resonanz finden, ist auch relativ verständlich, wenn man die politische Situation in Bangladesch sieht. Also die Kritik an der Regierung jetzt ist zwar an den autokratischen Zügen, und da könnte man ja aus anarchistischen Ideen heraus auch sehr viel ziehen. Aber die Kritik ist eben auch an Parteimacht und Machtmissbrauch und das, was man sozusagen an Unrecht erfährt. Und da sind sozialen Bewegungen eben oft, also Menschen in Bangladesch wollen oft mehr Rechtsstaatlichkeit, weil sie eben sehen, wie fehlende Rechtsstaatlichkeit sozusagen ihr ganz persönliches Dasein gefährdet. Und es ist auch ein ganz großer Wunsch nach politischer Stabilität. Und das ist eben, liegt eben daran, was man vielleicht auch aktive Zivilgesellschaft nennen kann. Also, dass es immer wieder große Proteste gibt. Also Sheikh Hasina hat ja relativ lange schon sehr autoritär regiert. Sie kam mit den Wahlen 2008, Regierungsbeginn 2009 an die Macht, mit einer sehr großen Unterstützung durch demokratische Wahlen. Und danach hatten alle Wahlen irgendwie Probleme, weil sie boykottiert wurden von der Opposition oder weil sie jetzt nicht legitim angesehen wurden von der Bevölkerung. Und das hat sie nur durchgehalten, weil viele Menschen zwar den Demokratiemangel und den Mangel, sich frei äußern zu können, wahrgenommen haben und als Mangel angesehen haben und dagegen waren, aber sie wollten trotzdem die Stabilität, die sie durch Sheikh Hasina hatten, beibehalten. Und das liegt eben daran, dass es, bevor Sheikh Hasina an die Macht kam, es unglaublich lange Zeit politischer Unruhen gab und zum Beispiel sehr viel immer Streiks von der Opposition, die dann das ganze Land lahmlegen. Also man nennt das Hortal auf Bengalisch, so ein Generalstreik. Das heißt, man kann irgendwie, sollte seine Geschäfte nicht öffnen, Schulen sind geschlossen und so weiter. Und das führt natürlich auch auf Dauer, wenn das ständig passiert, zu ökonomischen Einbußen. Man muss sich vorstellen, viele Menschen in Bangladesch leben als Tagelöhner. Jetzt ist es so, wenn man zum Beispiel als Rikscha-Fahrer jeden Tag von seinen Einnahmen lebt und es gibt ständig Generalstreiks, an denen man eigentlich nicht fahren kann, ohne sein Leben zu riskieren, dann heißt es, dass man ständig kein Tageseinkommen hat und an den Tagen dann vielleicht einfach auch nichts essen kann. Und da ist politische Stabilität für viele Menschen eine ganz große Priorität gewesen. Und Sheikh Hasina hat eben mit dieser politischen Stabilität, die sie auch durch Repression sichergestellt hat, eben lange auch ein wirtschaftliches Wachstum geschaffen, das sie auch an die Bevölkerung breit weitergegeben hat. Also es haben sich über Jahre lang, haben sich für viele Menschen die Situation durchweg durch die Bevölkerung eben verbessert. Und das ist natürlich in dem aktuellen politischen Klima und wirtschaftlichen Klima, das wir haben, nicht mehr so durchsetzbar. Also die Inflation, über die wir in Deutschland reden, ist ja auch eine globale Inflation und die hat Bangladesch extrem intensiv getroffen. Dann gibt es im Bankensektor eben ganz viele Probleme. Und also diese wirtschaftlichen Probleme sind ja häufig ein Punkt, warum Menschen auch politisch unzufrieden werden. Und in Bangladesch sieht man das eben auch ganz stark. Also die aktuelle schwierige ökonomische Lage, eine sehr starke Inflation, ein sehr starker Verlust in der Kaufkraft, also veränderte Währungsraten führen eben auch dazu, dass Menschen extrem unzufrieden werden und es dann sich nicht mehr halten lässt. Aber diese Stabilität, die streben Menschen, würde ich sagen, auch nach wie vor an. Und das ist sicher ein Grund, warum Menschen, die überzeugt waren, dass es systematisch ein Problem gibt, trotzdem weiterhin nicht bereit waren, sich an Protesten zu beteiligen, weil sie eben diese Stabilität nicht verlieren wollten. Und da ist jetzt einfach der Kipppunkt erreicht, wo Leute sagen, nee, so viel politische Repression halten wir nicht mehr aus. Aber das hat sicher auch genau was damit zu tun, dass man eben auf einer anderen Ebene, einer ökonomischen Ebene, diese Stabilität nicht mehr so sieht. Und ich denke, dieses Streben nach politischer Stabilität, einfach auch um das eigene Überleben zu sichern, um es wirtschaftlich zu sichern, ist eben vielleicht auch was ganz anderes, als man jetzt dann mit in Deutschland, wo man ja von relativ stabilen Verhältnissen ausdenkt, immer alles, was politisch sein soll. Und wir ja eigentlich selbst natürlich auch irgendwie große Umbrüche gesehen haben, wie die Wende und so weiter. Aber wir haben eben wenig wirklich also gerade wer in Westdeutschland geboren wurde, hat wenig existenzielle Umbrüche gesehen und so eine große Instabilität. Und diese Instabilität ist in Bangladesch eben eine sehr viel realere Realität, die dann, denke ich, auch ein Streben nach einer stärkeren Regierung vielleicht wahrscheinlicher macht. Oder warum ein Streben, also ein politisches System ohne starke Parteien oder ohne starke Regierung fast nicht denkbar wird. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung.
Ich würde ganz gerne nochmal an den Anfang springen. Sheikh Hasina ist jetzt in Indien, dem Hubschrauber abgetischt. Die Leute haben das Haus geplündert, hast du erzählt. Wie waren denn sonst so die Reaktionen, nachdem die Premierministerin das Land verlassen hat?
Ich würde sagen, in den ersten Momenten war es extrem euphorisch. Also außer ganz starken Regierungsanhängern haben die meisten Leute erstmal eine ganz leichte, große Erleichterung gefordert. Die letzten Tage, bevor sie gefallen ist, gab es ja eben auch sehr viele Tote unter den Studierenden. Und Menschen haben so als erste Reaktion gefeiert, manche offen auf der Straße, andere irgendwie eher in sozialen Netzwerken und zu Hause. Das schließt auch Leute mit ein, die eigentlich eher für die Awami League als Partei an sich sind, aber eben diese Repression nicht mehr ertragen konnten. Und ich denke, diese Euphorie hat sich dann bei einem größeren Bevölkerungsteil relativ schnell, eigentlich innerhalb weniger Stunden, auch in so ein bisschen gemischtere Gefühle entwickelt. Und da gab es sehr viele Bedenken, die dann sehr, sehr schnell wiedergekommen sind, die sozusagen in dieser euphorischen Moment ich gar nicht gehört habe, aber die schon nach Stunden sich geäußert haben. Bedenken, die sich dann eben auch bewahrheitet haben. Also sofort sozusagen gab es eine Angst unter Hindus, dass jetzt in dieser Situation es vermehrt Angriffe auf religiöse Minderheiten geben wird. Und das zum Beispiel hat sich bewahrheitet und wird dann auch kompliziert durch, also es gab sozusagen in den Tagen direkt danach ganz viel Angst davor, was aber zum Teil mit einer starken indischen Propaganda zu tun hatte, die ganz viele Fake News über Angriffe auf Hindus in Bangladesch zirkuliert hat, die so gar nicht passiert sind. Also es gab da auch von der hindu-nationalistischen Bewegung oder dem hindu-nationalistischen Präsidenten wahrscheinlich in Indien ganz viel Bestrebung, Bangladesch weiter zu destabilisieren. Die Regierung Indiens stand ja ganz stark hinter Sheikh Hasina und hat sie ja jetzt auch aufgenommen. Sozusagen dieses Ausmaß an, was man in Bangladesch kommunalistischer Gewalt nennt, hat sich eben Gewalt gegen religiöse Minderheiten, hat sich eben so nicht gezeigt. Es gab dann auch Gegenreaktionen gegen diese Fake News, zum Beispiel in Sylhet, in der Stadt, in der ich geforscht habe, gab es dann islamische Lieder, also islamische Anführer von islamischen Gruppierungen, wichtige muslimische Gelehrte, Intellektuelle, wie auch immer, die gesagt haben, also muslimische angesehene Menschen, die eine große Rolle spielen, die gesagt haben, okay, wisst ihr was, es gibt diese Propaganda aus Indien und bevor das eigentlich zu den Angriffen führt, machen wir jetzt so Schutzkomitees und stellen die vor die Hindu-Tempel, damit die niemand angreifen kann. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Also es war sozusagen, man hat schon gesehen, dass die Propaganda von Indien eben genau das, was die Fake News waren, befeuern könnte, dass es Angriffe gegen Hindus gibt. Und das Ausmaß, in dem es darüber Nachrichten dann aus Indien gab, hat es nie angenommen. Aber es ist natürlich trotzdem weiterhin so, dass Hindus sich extrem unsicher fühlen in Bangladesch, dass es Angriffe geben könnte und dass es auch Angriffe eben gibt. Also es gibt sie nicht in dem Ausmaß, in dem Indien sie propagiert, aber es gibt sie durchaus. Und die Angst der Hindus ist nicht unbegründet. Und es hat auch direkt nach den Protesten Angriffe auf Polizeistationen und auf Polizistinnen gegeben, auf Angehörige des Studentenflügels der Partei, der auch sehr militant sein kann, die Chatu League. Und es stellt den Staat natürlich vor große Herausforderungen. Also es war dann sozusagen eine sehr starke Militärpräsenz, weil die Polizisten gesagt haben, wir können unter diesen Bedingungen ja gar nicht arbeiten und in den Streik gegangen sind und ein paar Tage ihre Arbeit niedergelegt haben. Und es wurden mehrere Polizeistationen in Brand gesetzt zum Beispiel. Und das hat natürlich sehr gemischte Reaktionen hervorgerufen, weil es gab einen großen Hass, würde ich das nennen, auf Polizistinnen, weil sie auch als die Ausführenden gesehen wurden, die die Repressionen der Awami League durchführen, die Studenten erschossen haben. und gleichzeitig natürlich ein Staat auch ohne eine Polizeipräsenz sehr stark eine öffentliche Ordnung durchführen kann und weiterhin sozusagen diese öffentliche Ordnung sehr instabil ist und es immer wieder sozusagen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, auch immer wieder zu Forderungen von bestimmten Gruppierungen kommt, die dann Proteste machen, die auch wieder zu Instabilität führen auf einer gewissen Art und Weise. Und ich würde sagen, zunehmend, also das waren auch so die Reaktionen in den ersten Tagen und ich würde sagen, mit der Zeit zunehmend, jetzt eher sozusagen in den letzten 2 Wochen, würde ich sagen, dass sich zunehmend die Angst breit macht bei vielen Menschen in Bangladesch, die gedacht haben, es kommt jetzt eine ganz neue demokratische Wende in Bangladesch, die jetzt Angst haben, dass diese demokratische Wende gar nicht kommt, sondern dass die Proteste, die zum 5. August geführt haben, eigentlich nur die Parteien, die an der Macht sind, verändert haben, aber nicht das System. Also dass es sozusagen sich auf lange Zeit vielleicht politisch gar nicht so viel verändern könnte. Denn in der Vergangenheit hat die Awami League die Opposition sehr stark unterdrückt. Und jetzt sieht man, so zeichnet sich ab, wie sich das vielleicht einfach umkehren könnte. Und alle Leute, die mit der Awami League assoziiert waren, also die in den letzten 15 Jahren davon profitiert haben, in der einen oder anderen Art und Weise, dass die Awami League an der Macht waren, dass die einfach jetzt Teil einer breiten Unterdrückung werden. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel viele Leute sogenannte Fake Cases gegen sich hatten. Also es gibt Anklagen aufgrund von falschen Anschuldigungen gegen Leute der Opposition. Das gab es unter der Awami League sehr viel. Also es sind viele Leute angeklagt worden aufgrund von falscher Anschuldigung. Und das ist so ein typisches Mittel, um so eine Unterdrückung hervorzurufen. Das heißt nicht immer, dass die Leute die ganze Zeit inhaftiert sind oder irgendwie in irgendwelchen schlimmen Lagern oder so. Aber sie müssen halt mit diesem juristischen Fall umgehen und ständig präsent sein, im Gericht erscheinen, einen Anwalt bezahlen. Und dieses Ganze sozusagen drumherum macht es, natürlich macht denen das Leben ein bisschen schwer. Es ist eine Form von, ja, eine Behinderung einfach im Alltag. Und das war eine Realität für viele Menschen, die der Opposition angehörten. Und es zeigt sich jetzt eben, dass einfach sehr viele Anklagen erhoben werden gegen Leute, die zuvor die Awami League unterstützt haben oder von der man auch nur meint, dass sie es getan hätten. Also das sind nicht alles irgendwie Parteiangehörige, sondern einfach nur Leute, die assoziiert werden mit der Awami League. Aufgrund von solcher Entwicklung ist eben die Angst, dass es vielleicht gar nicht so eine systemische Veränderung gibt, sondern einfach nur eine Umkehr von wer jetzt an der Macht ist.
Wie die derzeitige Übergangsregierung mit der Situation umgehen wird, bleibt jedenfalls spannend. Wirtschaftliche und politische Stabilität scheinen in Zeiten von Inflation und Wirtschaftskrise für viele Menschen eine große Bedeutung zu entwickeln. Die nächsten Wahlen werden auf jeden Fall erst für das nächste Jahr erwartet. Vielleicht gibt es ja vor Ort doch Anarchistinnen, die die Zeit für sich nutzen können. Eine längere Version des Interviews mit noch mehr Einschätzungen, insbesondere zur Übergangsregierung, findet ihr auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. Ende Oktober fand in Hamburg der Refuse-Kongress statt. Anarchistische Vernetzung war dort ein großes Thema. Wir haben mit 2 Personen aus dem Orga-Team auf den Kongress zurückgeschaut.
Der Refuse-Kongress, der hat ja schon so einen spannenden Titel. Der scheint ja so ein bisschen so eine Dualität irgendwie zu zeigen. Ne? Refuse, so ablehnen, sich gegenseitig vielleicht auch ablehnen, aber auch wieder Refuse, also irgendwie zusammenzuwachsen. Könnt ihr ein bisschen erklären, was so die Idee hinter diesem Kongress war?
Ja, witzig, du bist der Erste, der auf die Doppeldeutigkeit von dem Namen anspricht. Die Idee von dem Kongress war halt eindeutig eine Vernetzung zu finden. Uns ist halt aufgefallen, dass es in ganz vielen Städten ganz viele Leute gibt, die richtig viel tolle anarchistische oder antiautoritäre Arbeit machen. Dann gibt es ja auch immer wieder richtig interessante Bookfairs oder Kongresse. Wir waren auch fast alle in Saint-Dimier bei der Anarchistischen Internationalen. Und alles ist immer ganz spannend und überall passieren viele tolle Sachen, aber man rutscht dann doch immer wieder in diese Vereinzelung rein und wir haben uns halt hingesetzt und überlegt, warum ist denn das eigentlich so und kriegen wir das nicht besser hin? Und deswegen war eben dieser Hauptaugenmerk vom Refuse-Kongress eine Vernetzung, die Fuse, die Zündschnur wieder anzuzünden und gleichzeitig natürlich das System abzulehnen, so wie du schon angespielt hast. Genau, und da drumherum, dass eben auch Leute kommen, die sich dann vernetzen können, haben wir so ein super cooles Programm aufgebaut, was ich jetzt mal ein bisschen eigenlobend darstelle. Hauptsächlich unsere Programm-AG will ich damit loben, nicht uns persönlich. Genau, das war so die Idee.
Du hast das schon so ein bisschen angedeutet, vereinzelt und jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Wie würdet ihr denn den Zustand der gegenwärtigen anarchistischen Bewegung im deutschsprachigen Raum beschreiben?
Ja, das ist halt schwierig, weil es halt doch eben sehr vereinzelt ist, vor allem wenn man auch so in die Richtung guckt von so Vereinzelung von diskriminierten Gruppen. So, da hatten wir auch viele Vernetzungslots extra für von jetzt Leuten, die Diskriminierung aufgrund von Rassismus oder Antisemitismus erfahren, von Ableismus, Vernetzung für Flinter, aber auch für Tina, also trans, inter, nicht-binäre und agender-Personen so vereinzelt, weil gerade da aufgefallen ist von den Leuten, die auch in der Orga waren, dass dort nochmal eine extra Vereinzelung in der Szene auch schon stattfindet. So, wenn man sich so den Anarchismus anguckt, gibt es ja auch viele Unterströmungen und irgendwie ja, kochen alle ihr eigenes Süppchen. Und dann haben wir versucht, irgendwie alle mal zusammen auf einen Kongress zu kriegen.
Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass das Interesse eben da besteht, aus dieser Vereinzelung rauszukommen. Ich denke, das hat schon auch gezeigt, warum so viele Leute da waren jetzt am Wochenende.
Du hast gerade schon das Programm erwähnt. Es gab ganz viele tolle Debatten. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen teilen? Gab es da neue Ergebnisse? Was ist so, über was haben die Leute geredet? Gibt es spannende Ideen vielleicht, um auch diese Vereinzelung aufzubrechen?
Es gab ja einmal so inhaltliches Programm mit Vorträgen, Workshops, Lesungen und so. Und es gab halt so Vernetzungslots. Und aus diesen Vernetzungslots ist auf jeden Fall schon was entstanden. Es gab einen Vernetzungslot von zum Beispiel von Leuten, die von Ableismus betroffen sind. Und daraus ist jetzt tatsächlich eine Mutual Aid Gruppe entstanden, wo die halt öffentlich zugehbar ist über Signal, dann bezogen nur auf Hamburg erstmal, weil die meisten Leute da einfach aus Hamburg kamen. Und dort können jetzt Leute einfach reinschreiben, wenn sie aufgrund von unterschiedlichsten Barrieren nicht an Veranstaltungen oder auch Demonstrationen teilnehmen können und können da reinschreiben, so hey, ich würde aber gern wissen, was so abgeht in Hamburg, ich würde halt gern auf dem neuesten Stand bleiben bei politischen Diskussionen. Oder ich bin halt einfach furchtbar alleine, hat jemand Zeit zu chatten, telefonieren, möchte jemand rumkommen mit Maske, etc. So, das ist ganz individuell, wo die Barrieren dann liegen. Und daraus ist das dann halt einfach entstanden, dass diese Leute in diese Gruppe reinfragen können und halt eben nicht betroffene Leute von Ableismus zum Beispiel zu diesen Vorträgen gehen können ohne Probleme und dann ein Protokoll schreiben oder fragen, ob sie den Vortrag aufnehmen dürfen und dann in diese Gruppe stellen und so. Das ist jetzt schon im Anlaufen, dafür, dass es Dienstag ist, ist das schon ein großer Erfolg, dafür, dass die Vernetzung am Samstag war. Und ich glaube, auch so haben sich halt einfach ein paar Connections hergestellt zwischen Leuten, die sich halt vorher einfach nie gesehen haben, weil sie aus unterschiedlichen Städten kamen oder weil sie einfach in unterschiedlichen Teilen der Szene irgendwie unterwegs waren. Und sonst gab es, glaube ich, auch inhaltlich so viel, da würden wir auf jeden Fall jetzt den Rahmen sprengen, ja. Weil es waren ja 3 Tage... pur Inhalt. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge und Workshops wir insgesamt hatten, aber ich glaube, um die 20 waren es.
Circa, ja.
So, ich glaube, da und die Themen waren so unterschiedlich. Ich glaube, das wird jetzt hier das wirklich überreizen.
Ja, ich glaube, ganz viel Vernetzung ist halt auch informell vonstatten gegangen. Es gab auch noch so Vernetzung von autonomen Gruppen, zu denen ich jetzt nicht so viel sagen will. Ich fand ganz toll, wie wir zusammengearbeitet haben, weil auch in der Orga-Gruppe kannten wir uns streckenweise vorher noch gar nicht, bis nicht so gut. Und da ist ein ganz tolles Vertrauen entstanden. Wir haben super zusammengearbeitet. Alle kleineren und größeren Katastrophen konnten wir handeln. Auch durch Hilfe von nicht nur anarchistischen, sondern auch anderen linken bis linksradikalen Strukturen in Hamburg. Ganz blödes Beispiel, wir haben Tag bevor der Kongress losgegangen ist gemerkt, dass wir viel zu wenig Biertischgarnituren haben und es hat dann einfach geklappt, dass wir innerhalb von 2-3 Stunden, da weiß ich nicht wie viele, plötzlich aus allen Ecken von Hamburgs hatten. Ich glaube, es gab kein AZ mehr, das noch irgendwelche Biertische rumstehen hatte. Also so Kleinigkeiten, die halt einfach zeigen, dass es eben doch geht, dass wir, dass wir so Hand in Hand zusammenarbeiten können.
Ja, das klingt doch voll gut. Ich würde noch mal gerne aufs Programm zurückkommen. Ihr habt gesagt, das würde total den Rahmen sprengen. Ich würde trotzdem gerne wissen, was waren denn eure Highlights? Was hat euch am besten gefallen? Wo habt ihr am meisten mitgenommen?
Ich glaube, da ist das größte Problem, dadurch, dass wir so mit Orga beschäftigt waren, dass wir aus der Orga-Crew kaum was vom Programm mitgekriegt haben. Ja, ich glaube, das geht so ganz vielen, die halt auch so viel gewuppt haben im Hintergrund. Vieles war auch unsichtbare Arbeit, also so Repro-Arbeit, egal ob jetzt Küfer oder dann doch irgendwie nochmal dahin gefahren, nochmal das besorgt, dann waren die Masken alle, dann ist da nochmal jemand los. So, das ist, ich glaube, da ist halt ganz viel gewesen im Hintergrund, das auch gar nicht so sichtbar war. Also auch neben natürlich Türschichten, Awareness, wir haben ja auch 3 große Räume bespielt, da mussten auch immer mindestens 2 Leute sein. Und ich glaube, das ist da einfach für uns persönlich ein bisschen untergegangen, am Programm teilzunehmen. Mhm. Ich persönlich habe an den Vernetzungen teilgenommen. Das war aber auch mein Hauptmerkmal für diesen Kongress. Und da habe ich viel raus mitgenommen und einfach viele nette Leute kennengelernt. Und welche davon werde ich wahrscheinlich auch irgendwie nie wiedersehen tatsächlich. Aber zumindest hat man sich mal gesehen und man hat so gemerkt, okay, da gibt es ganz viele Leute im deutschsprachigen Raum, die gleiche Idee haben wie ich. So, das hat mir total, also es war mein Highlight zu merken, okay, irgendwie sind da doch viel mehr Leute, selbst in Hamburg, die ich noch nie auf dem Schirm hatte, aber irgendwie ist da eine Connection einfach von Anfang an da gewesen, weil wir sind ja alle einfach hier.
Voll, dem kann ich komplett zustimmen. Ich habe auch inhaltlich nicht super viel mitgenommen. Was ich aber sagen würde, was mein Highlight war, ist wie friedlich, also friedlich klingt blöd, wie flauschig, wie freundlich alles abgelaufen ist. Wir haben uns im Vorfeld richtig Sorgen gemacht über die Nahost-Debatte und wie die geführt werden wird. Ich werde dir vielleicht in Berlin auch schon mitbekommen haben, dass das in Hamburg nochmal ekliger läuft, schreckenweise die Diskussion. Wir hatten im Nachklapp von Saint-Dimier, da gab es ja wirklich körperliche Auseinandersetzungen zum Krieg in der Ukraine. Also da haben wir uns wirklich, wirklich viele Gedanken gemacht und dann auch mit einer Referentin aus Israel, die Staatskritik macht und viel zu Militärdienstverweigerung, da versucht ein Schutzkonzept auf die Beine zu stellen. Und es war im Endeffekt überhaupt nicht notwendig. Die Diskussion lief super gut. Es waren alle super toll zueinander. Und was ich daraus eben mitgenommen habe, ist, dass wir durchaus auch mal wieder mutiger sein können und halt streiten, weil es scheinbar doch möglich ist, dass wir solidarisch streiten und dann halt auch weiterkommen und vielleicht mal neue Ideen haben. Genau, das würde ich beim nächsten Mal vielleicht sagen, dass wir da ein bisschen mutiger sein können und mehr Raum dafür bieten, weil es ja scheinbar funktioniert und man nicht Angst haben muss, dass sich alle die Köpfe einschlagen.
Ja, das klingt, als habt ihr euch sehr viele Gedanken auch im Vorhinein gemacht und es haben ja auch scheinbar Sachen sehr gut geklappt. Ne? Solidarisch streiten, vielleicht was nicht so gut geklappt hat, für das Orga-Team am Programm auch teilzunehmen. Was waren sonst so für euch aus Orga-Sicht die größten Herausforderungen bei der Vorbereitung oder auch bei der Durchführung, denen ihr euch stellen musst?
Auf jeden Fall barrierearme Räume finden. Das war eine Riesenherausforderung. Selbst die Räume, die wir hatten, die als barriereärmer gekennzeichnet waren, war auch eher ein bisschen ein Witz mit sehr steilen Rampen. Also sie waren halt nicht rollstuhlzugänglich. Viele AZs sind ja auch einfach zugetaggt, zutapeziert mit irgendwie Plakaten. Das ist sehr reizüberfordernd für viele Menschen. So viele Räume haben auch keine funktionierende Heizung, es ist furchtbar kalt. Das ist halt so ein bisschen das war eine Riesenproblematik, barrierearme Räume zu finden. Und wenn es dann, also es gab einen so wirklich, wo es dann auch, es gab mehrere, die mit zwar auch Rampe betretbar waren, dann war aber auch das Problem, dass dort halt einfach so reizüberflutend war, es war kalt oder es gab halt einfach keine barrierearmen Klos. Das ist auch eine große Problematik, die wir in Hamburg halt einfach haben, sind barrierearme Räume aus also unterschiedlichen Perspektiven, was Barrierearmut angeht. Und es gab einen dieser, war aber auch furchtbar klein. Dort passten halt nicht so viele Leute rein und das war halt auch, glaube ich, so die Raumgröße ist auch eine Problematik, weil alles, was so über 30 bis 50 Leute geht, ist einfach für uns in Hamburg echt schwierig umsetzbar, wenn man einfach mal die Flure ausklammert. Das ist sonst aber halt einfach, die Räume sind halt klein, die Räume sind halt alt. Die meisten sind ja aber auch nicht im eigenen Besitz, sondern irgendwie auch angemietet oder so halb besetzt, wie man, je nach Raum. Und dort ist es halt auch einfach nicht möglich, dann baulich so viel zu verändern. Und das ist halt furchtbar frustrierend gewesen, aus verschiedensten Perspektiven am Anfang, so allein die Raumsuche. Und sonst, glaube ich, eine Herausforderung war auf jeden Fall Schichten.
Ja.
Und weil wir halt eben so 3 große Räume hatten, dazu hatten wir dann aber auch noch 3 kleine Räume, die dazu bespielt worden sind. Das heißt, ja, brauchten wir einfach viele Türschichten, Awareness, Raumverantwortlichkeiten, sowas. Und es war halt auch ein bisschen schade, dass zum Beispiel auch für Schichten, wo man nicht unbedingt in der Orga sein musste, also eine Barschicht oder eine Küferschicht, sich auch wenig Leute gefunden haben vom Kongress, obwohl ungefähr 600, 650 Leute da waren, die Küferschichten auch an viel der Orga und dem Orga-Umkreis hängen geblieben sind. So, wo es dann halt eigentlich nur mal um Schnibbeln oder Abwaschen ging. So, das war wirklich ein bisschen frustrierend, glaube ich, für uns alle, weil wir uns das ein bisschen anders gewünscht hätten, wenn irgendwie alle so einen anti-autoritären oder auch anarchistischen Anspruch haben, so sich gegenseitig auch Repro-Arbeit abzunehmen.
Ja, man muss, glaube ich, schon eindeutig sagen, dass alles ziemlich gut geklappt hat, aber eben nur deshalb, weil sich einige Leute brutal überarbeitet haben die ganze Woche über. Meiner Meinung nach waren auch die Leute von außerhalb vom Orga-Kreis, die Aufgaben übernommen haben, die Gesichter, die man sonst überall auch sieht. Genau, also da echt nochmal das Appell an Leute, die teilgenommen haben oder vielleicht auch in Zukunft bei uns oder anderen Kongressen sein wollen. Leute, das klappt nur, wenn wir zusammenarbeiten.
Genau, eine Sache, die ich einbringen würde gerne, war eine Kritik, die auf jeden Fall auch kam aus der Vernetzung von Betroffenen von Ableismus, die ich auf jeden Fall gerne teilen möchte. Und ich glaube, wo das Orga-Team bisher das alle auch sehr dankend angenommen haben als solidarische Kritik, war einmal die fehlende Barrierearmut aufgrund der Räumlichkeiten, aber auch aufgrund von den Besuchenden, weil viele auch nach Bitte sich keine Maske aufgesetzt haben während der Vorträge und so. Und ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Appell, an Leute zu denken, die halt auch nie zu sehen sind auf solchen Kongressen oder bei inhaltlichen Veranstaltungen, weil halt sie nicht teilnehmen können, weil sie ein Infektionsrisiko haben oder ähnliches, da nochmal irgendwie dran zu denken, wenn ich in der Lage dazu bin, vielleicht für 1 bis 2 Stunden beim Vortrag eine Maske zu tragen, ermögliche ich damit halt einfach anderen auch die Teilhabe daran. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch nochmal anders umsetzen würden, wenn wir nochmal so einen Kongress auf jeden Fall machen, dass wir, also wir hatten Masken da und so, aber vielleicht nochmal mehr einen Appell aussprechen, dass die Leute bitte auch darauf achten, die zu tragen, zumindest während des inhaltlichen Programmes.
Das Abschlussplenum habt ihr nach so einem Fishbowl-Konzept organisiert. Das ist ja so ein Konzept, was ganz oft fehlschlägt. Hat das für euch gut funktioniert? Waren die Leute zufrieden? Habt ihr auch andere Plenumskonzepte ausprobiert?
Also das Fishbowl als Methode, würde ich sagen, hat ganz gut geklappt. Das ging so eine Stunde vielleicht, plus minus. Und da haben sich schon verschiedenste Leute beteiligt. Ich muss zugeben, ich habe das auch das erste Mal als Methode aktiv mitgemacht. Allerdings gab es mehr so Feedback auf den Kongress, sehr viel Positives, ein bisschen solidarische Kritik, was ja auch cool ist. Aber so die Frage, die Leitfrage von der Diskussion gewesen war, was der Kongress für uns und für die Bewegung so ausgemacht hat, ist leider ein bisschen zurückgeblieben. Hätte man vielleicht moderatorisch noch ein bisschen eingreifen können, aber andererseits ist das ja einfach auch da, dass die Leute das sagen können, was sie wollen. Genau, und andere Konzepte.
Genau, also in den Vernetzungen gab es noch andere Konzepte, so dass je nach Größe der Vernetzung auch einfach in kleinen Gruppen zu verschiedenen Themen sich vernetzt worden sind, weil natürlich ist es ja auch dann, wenn es die Überschrift Norddeutschland-Vernetzung ist von Anarchistinnen, dann ist natürlich auch so die Sache, da sitzen 30 Leute und alle arbeiten zu unterschiedlichen Themen, dass man sich halt in der Zeit, also die Vernetzungslots waren mit 1 bis 2 Stunden auch relativ begrenzt, so, und dass man halt da einfach geguckt hat, dass sich in Kleingruppen zusammengefunden worden ist, entweder nach Themenschwerpunkt oder zum Beispiel bei der Flinter-Vernetzung wird auch einfach abgezählt, damit man auch einfach mal neue Leute sieht und kennenlernt und nicht immer dann doch irgendwie mit seiner Bezugi in der gleichen Gruppe sitzt. Und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, weil alle offen waren und alle Lust auf Vernetzung hatten, die da waren.
Vernetzung, das war ja schon in Saint-Imé ein bisschen so ein Thema, dass vielen Leuten irgendwie zu kurz gekommen ist. Ihr habt jetzt quasi einen Kongress genau dazu gemacht. Wird es denn den Refuse-Kongress auch nächstes Jahr wieder geben?
Bisschen gute Frage. Ich glaube, wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. So die letzten Wochen waren wir alle auf gar keinen Fall machen wir das jemals wieder. Es ist so viel Arbeit. Aber jetzt hat es halt auch so super geklappt. Müssen wir schauen. Was wir aber, glaube ich, mitnehmen können, ist, dass die Vernetzung in Hamburg schon super funktioniert hat, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, durch die Zusammenarbeit. Und ich glaube, da gucken wir jetzt erstmal, was da draus entsteht. Irgendwas wird kommen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Da war auch die Überlegung, vielleicht nicht jährlich zu machen oder alle 2 Jahre, weil es halt ja sonst einfach so, du brauchst ein Jahr Vorbereitung für so einen Kongress und dann würden hier alle Strukturen nichts anderes mehr machen. Ja. So, und ich glaube, das ist halt auch so eine ganz große Kapazitätenfrage, aber ich vermute auch mal, dass da auf jeden Fall was kommen wird, auch nochmal so ein Kongress oder anderes, aber daraus wird auf jeden Fall was auch entstanden sein, was bleibt.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Die Zeit ist umgestellt. In der Welt geht es drüber und drunter. Bei Wo herrscht Anarchie haben wir uns natürlich trotzdem ins Getümmel der deutschsprachigen Presselandschaft gestürzt, auf der Suche nach der Anarchie. Es gibt wie immer 1 Million Fundstellen aus dem letzten Monat. Denn egal wie beschissen die Welt dort draußen aussieht, die Anarchie gibt einfach keine Ruhe. Das gefällt allerdings nicht allen, weswegen uns ein Teil dieser Informationen vorenthalten werden. Wir wüssten schon gerne, was los ist, wenn die Wolfsburger Nachrichten von
Chaos und Anarchie in Wolfsburger Schulbussen
berichtet. Die Bezahlschranke lässt uns jedoch nicht an dieser faszinierenden Geschichte teilhaben. Und wenn die FAZ ihren Artikel mit
Joe Ortons pure Anarchie
betitelt, dann hätten wir schon gerne gewusst, wer dieser Joe Orton denn nun ist oder war. Und dann haben wir noch die Abendzeitung München, die ihren Artikel überschreibt mit
Die schrille Seite der Anarchie, eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne.
Okay, es gibt also eine schrille Seite der Anarchie. In dem Teaser zum Teaser heißt es noch
Nur schräg sein genügt nicht.
Gut zu wissen.
Echte Exzentriker sind unendlich kreativ, wirken auf alle inspirierend und machen gerade in unseren faden Tagen Mut.
Fad finden wir die Tage gerade nun nicht unbedingt, aber Inspiration und Mut, das können wir wahrlich alle gebrauchen. Wir kommen zur Taz, die uns eine Kolumne präsentiert unter dem Titel
Anarchie bei Banküberweisungen.
Konkret geht es um mögliche Änderungen bei den Überweisungen. Bislang ist es nämlich irrelevant, was im Empfängerfeld steht. Im Artikel wird erklärt, was es mit dem Überweisungsformular auf sich hat.
Dort kommt es ausschließlich auf die IBAN an. Ist die richtig? Stimmen also die Ziffern mit der darin kodierten Prüfsumme überein, wird die Überweisung ausgeführt. Egal, ob man Taylor Swift oder Olaf Scholz im Namensfeld eingibt. Oder den Namen der Empfängerin.
Ihr ahnt, also noch habt ihr ein wenig Zeit, um problematisch Peter Kropotkin oder Emma Goldman in das Feld der Empfängerin einzugeben. Die Taz gibt jedoch zu bedenken.
Der EU war das zu viel Anarchie beim Banking. Die neue Zahlungsdienstrichtlinie soll die Banken dazu verpflichten, bei der Überweisung auch eine Namensprüfung zu machen.
Das wäre ja noch schöner. Es ist schon schwer genug im Finanzsystem die Lücken und Ritzen zu finden, in denen sich die Anarchie so reinschleichen kann. Auf dieses große Einfallstor für den anarchischen Schabernack zu verzichten, kommt nicht in die Tüte. Wir wechseln komplett das Thema und landen bei der Website kantara.de, die ihren Bericht ganz schlicht betitelt.
Am Rande der Anarchie.
Es geht um die Band El Khat und ihre Musik.
Die jemenitisch-israelische Band El Khat baut ihre Instrumente selbst, um eine chaotische Mischung aus Stilen und Traditionen zu schaffen. Das neue Album der Band ist eine außergewöhnliche Mischung aus musikalischem Experiment und anarchischer Energie.
Das klingt tatsächlich nach einer außergewöhnlichen Mischung. Und die Anarchie nach der richtigen Richtung.
Heute ist die Hälfte der Instrumente, die er spielt, offenbar aus gefundenen Gegenständen hergestellt. Die blaue Galone, wie er es nennt, ist zum Beispiel ein alter Krug, die selbstgebaute Kubana nach einer jemenitischen Brotsorte benannt. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Mischung aus Tradition und Moderne. Nur einen Schritt davon entfernt, ins Chaos abzurutschen, schrauben sich die Rhythmen und Harmonien an die Grenze zur Anarchie und wieder zurück mit Stil und Elan.
Das ist also so eine Art Anteasern der Möglichkeiten der Anarchie. Aber wohin führt das denn nun genau?
Wie zu den Hochzeiten des Punks in den 1970er Jahren bringen El Khat ihren Sound nicht nur an die Grenze der musikalischen Akzeptanz, sondern stoßen ihn manchmal auch direkt über den Abgrund.
Ah, okay. So muss man das wohl machen, wenn Dinge nicht mehr zu retten sind. Bonanno hätte es gefreut. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die laut und deutlich sagen, was ihnen nicht gefällt. So auch in Bangladesch.
Nach dem Regierungssturz in Bangladesch beschreibt ein Fachmann die Situation in einem Wort: Anarchie. Die Wut liegt auch an wirtschaftlichen Problemen. Das Land braucht dringend Reformen.
So beginnt ein Artikel in der FAZ. Weiter heißt es dort:
Im Gegensatz zu den 3 Wochen davor, in denen in Bangladesch mehr als 400 gegen die Regierung Protestierende ihr Leben verloren haben, sei seit Montagabend auf den Straßen Dakars von der Polizei nichts zu sehen, sagt Ashikur Rahman, der Chefökonom des Policy Research Institute in Dakar, im Gespräch mit der FAZ. Die Gouverneure der Landesteile hätten sich ebenso aus dem Staub gemacht wie andere Mitglieder der politischen Führung.
Keine Polizei, keine Regierung. Als Fachleute würden wir diesem Urteil zustimmen. Das ist wahrlich Anarchie.
Das politische System sei in einer schweren Krise gewesen. Der anfängliche Protest war nur der Auslöser. Als die Sicherheitskräfte immer mehr der Protestierer blutig schlugen und erschossen, hätten sich praktisch alle Teile der Gesellschaft zu einer sozialen Bewegung zusammengeschlossen, sagt Rahman.
Und das ist nun mal kein Wunder, wenn Staat und Regierung ihre Büttel aussenden, um die Bevölkerung zu drangsalieren, wird diese sich früher oder später erheben.
Das war's auch schon wieder von uns für diesen Monat. Ihr hört uns wieder im nächsten Monat oder schon am 20. November um 15 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Ihr findet uns außerdem auf Mastodon unter aradio-berlin.